Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Es ist ja gar nicht so lange her, da hatten wir die Einschränkung zu Ciprofloxacin, wisst ihr vielleicht noch, also naja, gar nicht so lange her, 1-2 Jährchen wahrscheinlich, aber es fiel mir sofort wieder ein, weil jetzt ein weiteres Antibiotikum, was sehr, sehr viel im alltäglichen Gebrauch einfach da ist und genutzt wird, eingeschränkt werden soll. Allerdings nicht aufgrund der Nebenwirkungen, sondern aufgrund von Resistenzentwicklungen.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, ich begrüße euch im neuen Monat, im Juli und auch bei einer neuen Folge der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Schön, dass ihr uns wieder hört. Uns gibt's immer werktags ab 6 schon in der Früh und wir besprechen hier ein wichtiges Thema für euch ganz kompakt in nur 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 1. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und vielleicht könnt ihr es euch jetzt nach diesem Vorspann schon denken, es geht heute um die neuen Hinweise von der EMA, die sie eben ausgesprochen hat, zur Nutzung von Azithromycin. Und die haben wir uns natürlich genauer angeschaut, aber uns natürlich auch drüber unterhalten mit jemandem vom Fach. Heute mit Matthias Plätz, er ist Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie, also genau das Thema, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum in Jena. Jetzt fehlt nur noch euer erster Kaffee des Tages und dann können wir ins Thema starten. Und wir beginnen mit einem ganz, ganz kurzen Pharmakologie-Exkurs. Azithromycin gehört zu den Makroliden, also Makrolid-Antibiotikum, und hat, wie ich schon sagte, einen sehr, sehr breiten Einsatz bei bakteriellen Infektionen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben sowohl oral als auch IV gegeben werden kann. Das heißt, dass ich bin da sehr flexibel. Dementsprechend wird es häufig und noch immer häufiger gerade von Primärversorgerinnen verschrieben und gehört zu den am 5 meist eingesetzten Antibiotika in 5 europäischen Ländern zwischen 2012 und 2021. In Deutschland liegt es aktuell auf Platz 3. Ist also wirklich sehr, sehr oft im Einsatz. Es hat eine lange Halbwertszeit, deshalb muss es nur einmal täglich eingenommen werden, natürlich über mehrere Tage hinweg. Das ist natürlich ein Vorteil, auch das macht es irgendwie angenehm. Ne? Wer schon mal Kindern Antibiotika einflößen musste, weiß genau, was ich da meine. Auch man selber hat ja vielleicht nicht so großartige Lust, eklig schmeckende Tabletten zu schlucken. Es hält dafür aber natürlich auch ziemlich lange an und hat eine quasi gleichbleibend niedrige Azithromycin-Konzentration im Körper. Und genau das ist auch das Problem, denn das begünstigt natürlich die Resistenzen. Von der WHO steht es auf der essentiellen Medikamentenliste. Aber auch die, also die WHO, sagte schon, Obacht, wir müssen da echt aufpassen, es entwickeln sich einfach zu viele Resistenzen. Was war das bisherige Einsatzgebiet? Auch da sagte ich ja schon sehr breit, Infektion der oberen und unteren Atemwege. Aber auch sexuell übertragbare Erkrankungen, Zahninfektionen, mittelschwere Acne vulgaris, Eradikation bei HP, bei Helicobacter pylori, aber auch nur Prävention, also nur natürlich in Anführungsstrichen, von Exazerbationen bei Asthma. Bei so einem breiten Einsatz stellt sich natürlich die Frage, wie und warum kam denn die EMA darauf, den Einsatz jetzt einzuschränken? Das kam so, dass die Datenbanken Atlas und Sentry ausgewertet wurden und da zeigten sich einfach deutlich steigende globale Resistenzen gegen Azithromycin. Und diese Auswertung wiederum riefen das Committee for Medicinal Products for Human Use, das CHMP der EMA, auf den Plan. Die hat dann den Einsatz neu bewertet und einfach mal ein paar Indikationen rausgestrichen und auch bei weiteren Anwendungen da ein bisschen die Sache eingeschränkt. Was wurde komplett gestrichen, also als Vorschlag natürlich bis jetzt? Die mittelschwere Acne vulgaris, da soll es nicht mehr zum Einsatz kommen, auch nicht bei der Eradikation von HP. Bei Asthma, sowohl beim eosinophilen als auch beim nicht-eosinophilen. Und warum das alles gerade bei den Indikationen, sagte das Komitee, da ist es eben nicht ausreichend belegt, dass sie effektiv sind, also dass das Azithromycin da effektiv ist. Daher haben wir da bei der Risiko-Nutzen-Abwägung einfach einen schiefen Stand Richtung mehr Risiko als Nutzen. Risiko natürlich in dem Falle die Resistenzen. Und bei noch mehr Indikationen gab es, wie gesagt, eine veränderte Empfehlung, eine Anpassung. Bei Atemwegsinfektionen, sexuell übertragbaren Erkrankungen und Infektionen der weiblichen Genitalien, Zahninfektionen und auch bei der präventiven Behandlung von bestimmten Infektionen mit Mycobacterium avium-Komplexen bei Menschen mit HIV, also relativ speziell, da hat sich ein bisschen was geändert hinsichtlich der Dosierempfehlungen, der Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Kontraindikationen. Da wurde eben auch ein bisschen mehr auf den aktuellen Forschungsstand geguckt. Und zusätzlich zu diesen ganzen Anpassungen empfiehlt das CMPH außerdem eine Warnung auf den Produktverpackungen, die eben auf das Resistenzrisiko hinweist. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wäre, glaube ich, was eher Neues. Aber das alles ist, wie gesagt, bisher nur ein Vorschlag. Diese Empfehlung der EMA wird jetzt noch, wie immer, auch bei den Zulassen, kennen wir das ja schon, bei Zulassung von neuen Medikamenten, durch die Europäische Kommission geprüft. Aber man muss auch ganz klar sagen, meistens wird diese Empfehlung ja dann auch angenommen. Das heißt also, wir können schon grob davon ausgehen, dass das kommt. So, und jetzt wollten wir natürlich von unserem Experten Matthias Plätz auch wissen, wie sieht er denn diese ganzen Empfehlungen, die da ausgesprochen wurden. Grundsätzlich sagte er, ist das sinnvoll, denn in China ist die Makrolidresistenz bei Mykoplasmen teilweise bei 80-90%, also sehr, sehr hoch. Und gerade bei Mykoplasmeninfektionen, erwähnte er, bei Kindern haben wir außer den Makroliden eigentlich keine richtig guten Medikamente. Das heißt, wir müssen uns das bewahren, dass wir das weitergeben können. Deshalb findet er es prinzipiell eine gute Idee, dass die EMA das auch schützen will. Bei manchen Einschränkungen, die die EMA empfohlen hat, stimmt er voll zu. Zum Beispiel bei den Indikationen, dass es nicht mehr bei der Akne eingesetzt werden soll. Dafür sagt er, gibt es eine hormonelle Therapie, lokale Therapien. Und man muss bedenken, das ist eben auch keine lebensbedrohliche Erkrankung. Da ist vor allen Dingen das Problem eben die Langzeitanwendung. Die Menschen brauchen das natürlich auch sehr lange. Die Akne geht ja meistens erstmal nicht so schnell weg. Und die fördert natürlich die Resistenzen besonders. An anderer Stelle sieht er die Empfehlung eher kritisch, wo er nicht ganz so einverstanden ist, ist zum Beispiel die Einschränkung bei der Prävention von Exazerbationen bei eosinophilem oder nicht eosinophilem Asthma. Es gibt nämlich ja auch die Menschen zum Beispiel mit Mukoviszidose, Bronchiektasien. Da meinte er, kann sich sehr gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Patienten gibt, der wirklich auf das Makrolid angewiesen ist. Und im Gegensatz zur Akne kann eben eine Exazerbation von Bronchiektasien dann doch lebensbedrohlich sein. Er räumte dann schon auch ein, das ist natürlich ein sehr kleiner Anteil an Patientinnen und Patienten, aber es wäre hier aus seiner Sicht eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Er sagt, man dürfte diesen PatientInnen, bei denen das nur das Makrolid funktioniert, eben das Medikament nicht einfach vorenthalten. Und er sprach dann natürlich auch ein weiteres Problem an, was bei euch vielleicht auch schon so im Hinterkopf immer mit anklopft. Denn er sagte natürlich, was ich mit Sorge sehe, es gibt einfach sehr viele vielversprechende Substanzen in den Laboren, die auch publiziert werden, aber nur wenige schaffen es tatsächlich ans PatientInnenbett. Das heißt, uns fehlen die neuen Substanzen, mit denen wir dann diese Lücken schließen können. Denn das Azithromycin, ja, was geben wir stattdessen? Da haben wir zum Beispiel bei den Kindern nicht viele Alternativen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, schauen, ob diese Empfehlung wirklich endgültig kommt. Dann werdet ihr davon sicherlich nochmal hören. Da gibt es ja dann auch dementsprechende offizielle Informationen zu. Wir bleiben an dem Thema natürlich auch dran und freuen uns, wenn ihr uns auch im Juli weiter begleitet. Damit ihr das gut tun könnt, abonniert doch gleich unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch wirklich keine Folge mehr.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.